Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Empörung über einen historischen Vergleich des Palästinenserpräsidenten Abbas und Kritik an der späten Antwort des Bundeskanzlers. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, sagte:
Ich finde es einen unsäglichen Vergleich. Und es schockiert mich wirklich, dass in Deutschland im Bundeskanzleramt bei einer Pressekonferenz unwidersprochen solche Äußerungen getätigt werden können.
Wir berichten aus Berlin und Israel, dazu ein Gespräch mit dem Historiker Professor Moshe Zimmermann. Wir fassen die Diskussion über Entlastungen wegen hoher Energiepreise zusammen und berichten aus den USA. Die republikanische Trump-Gegnerin Liz Cheney hat die Nominierung für ihren Sitz im Repräsentantenhaus verloren. Vor Mitternacht Auszügen aus Zeitungen vom Donnerstag, zusammengestellt von Jan Altmann aus unserer Nachrichtenredaktion und Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven. Russlands Krieg gegen die Ukraine, Energiekrise, Inflation, Pandemie. Dass sich deutsche Politikerinnen und Politiker gerade langweilen würden, wird niemand behaupten können. Da erschien Mahmoud Abbas' Besuch in Berlin als eher unwichtige Meldung. Dass der Auftritt des Palästinenserpräsidenten dann doch weltweit für Schlagzeilen sorgen würde, war so nicht vorhersehbar. Während der Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt wurde Abbas gefragt, ob er sich für die Ermordung von Mitgliedern der israelischen Olympiamannschaft durch palästinensische Terroristen vor 50 Jahren in Deutschland entschuldigen wolle. Abbas warf Israel daraufhin 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten seit 1947 vor und fügte hinzu: 50 Massaker, 50 Holocausts. Und Olaf Scholz sagte nichts. Entsetzen in Berlin. Frank Capellan.
Steffen Hebestreit kneift nicht. Er kommt selbst in die Regierungspressekonferenz, schickt keinen Vertreter und spricht über seine Rolle, darüber, dass er die gestrige Pressekonferenz zu schnell beendet habe.
Sie können sich vorstellen, dass ich das natürlich als einen Fehler sehe, den ich auch sehr bedauere. Sie haben gesehen, dass der Bundeskanzler mich beim Abgang von der Bühne schon kurz angeraunzt hat, dass ich das etwas schnell gemacht habe und er gerne noch etwas entgegnet hätte.
So etwas kann einem Kanzlersprecher schnell das Amt kosten. Schon stellt eine nicht ganz unbekannte Abgeordnete aus der Koalition seine Eignung in Frage. FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Das ist etwas, was ich auf meine Kappe nehme. Wenn Fehler passieren, dann muss man das auch klar aussprechen und muss sagen, ja, das war meiner.
Scholz setzt seit Jahren auf Hebestreit und er kann sich wohl auch auf ihn verlassen, wenn es darum geht, sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen. Für Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke aber ist es allzu billig, nun allein dem Sprecher die Schuld geben zu wollen.
Formal war die Pressekonferenz beendet, aber natürlich hätte der Bundeskanzler in der Lage sein müssen, seiner Empörung sofort Ausdruck zu verleihen.
Spontan zu reagieren, das sei eben nicht das Ding des Sozialdemokraten. Als Mahmoud Abbas gestern gefragt wird, ob er Verantwortung für das palästinensische Attentat auf die Olympischen Spiele 1972 in München übernehme, hatte der Palästinenserpräsident das so beantwortet.
Seit 1947 bis heute hat Israel 50 Massaker in 50 palästinensischen Dörfern und Städten. Deir Yassin, Chomtura, Kafr Hasim und vielen weiteren 50 Massaker verübt, 50 Holocaust.
Scholz hört mit versteinerter Miene zu, interveniert aber nicht. Dass eine Relativierung des Holocaust bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt unwidersprochen bleibt, das halte ich für skandalös, erklärt Josef Schuster vom Zentralrat der Juden im Sender NTV.
Ich hätte mir ehrlicherweise nicht vorstellen können, dass auf deutschem Boden im Bundeskanzleramt solche Sätze gesagt werden können und dann zunächst einmal im Raum stehen bleiben.
Ein unfassbarer Vorgang. Der Kanzler hätte dem Palästinenserpräsidenten klar und deutlich widersprechen und ihn bitten müssen, das Haus zu verlassen, erklärt CDU-Chef Friedrich Merz. Und auch der Vorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan, kennt kein Pardon mit Olaf Scholz.
Der hätte diese Holocaust-Relativierung in diesem Moment ganz klar zurückweisen müssen.
Jürgen Trittin, Außenexperte der Grünen, konzentriert sich dagegen im Deutschlandfunk ganz auf die Aussage von Mahmoud Abbas.
Man tut im Übrigen auch der Sache der Palästinenser, die unter der Besatzung der Israelis leiden, überhaupt keinen Gefallen, indem man den Holocaust in der Form relativiert.
Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr verurteilt wird den Auftritt gegenüber unserem Sender, vermeidet es aber, den eigenen Regierungschef anzugehen.
Dieser Vergleich mit dem Holocaust ist absolut unerträglich. Das hat der Bundeskanzler dann ja im Nachhinein auch sehr deutlich gesagt.
Volker Beck, ehemals grüner Bundestagsabgeordneter, neuer Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, möchte nicht über Stilfragen sprechen. Er fordert gegenüber Welt-TV Konsequenzen. Abbas, inzwischen 87, werde immer wieder als möglicher Hintermann des Attentats von 1972 genannt.
Wir finanzieren Herrn Abbas und seine palästinensische Autonomiebehörde und er steht eben für Terrorunterstützung. Und da müssen wir jetzt sagen, wenn das so weitergeht, gibt es auch kein Geld mehr aus Deutschland.
Ob darüber geredet wird, will Regierungssprecher Steffen Hebestreit nicht verraten. Aber das und wie sein Chef Abbas gestern die Hand gereicht hat, das will er nicht unkommentiert lassen.
In diesem Fall habe ich den Eindruck, hat sich der Bundeskanzler wenig vorzuwerfen. Viel grimmiger als bei diesem Handschlag ist er gar nicht fähig zu gucken.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Empörung auch in Israel. Obwohl die Israelis diesen Abu Mazen, den früheren hohen Funktionär der Terrororganisation PLO, kennen. Auch seine antijüdischen Ausfälle. Und sie haben nicht vergessen, Frank Capellan hat es erwähnt, dass der Hauptverantwortliche der Ermordung israelischer Sportler 1972 in Deutschland gesagt hatte, Abbas habe damals von dem geplanten Terroranschlag gewusst. Sie erinnern sich aber auch an Abbas ausgestreckte Hand in den friedlicheren Zeiten beider Völker. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Es ist wohl ein Versuch, den diplomatischen Schaden zu begrenzen. Über die amtliche Nachrichtenagentur seiner palästinensischen Autonomiebehörde ließ Mahmoud Abbas mitteilen, er habe die Einzigartigkeit des Holocaust nicht bestreiten wollen. Der palästinensische Präsident stelle klar, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen Menschheitsgeschichte sei, heißt es in der Erklärung weiter. Damit reagiert Abbas auf die weltweite Empörung, nachdem er gestern im Kanzleramt in Berlin Israel des Holocaust an den Palästinensern beschuldigt hatte. Widerwärtig, abstoßend, eine Schande, so lassen sich die Reaktionen aus der israelischen Politik zusammenfassen. Besonders hervorgehoben wird dabei häufig, dass der palästinensische Präsident sich ausgerechnet auf deutschem Boden so äußerte. Eine moralische Schande und eine monströse Lüge, so kommentierte Israels Premier Lapid die Aussagen von Abbas. Von einem unentschuldbaren Verhalten, das eine angemessene Reaktion der Bundesregierung erfordere, sprach der Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan, und Israels Finanzminister Avigdor Lieberman nannte, wie viele andere israelische Politiker auch, Mahmoud Abbas einen Holocaust-Leugner. Diskutiert wird nun in Israel darüber, wie mit dem palästinensischen Präsidenten künftig umgegangen werden soll. Verteidigungsminister Gantz hatte sich vor kurzem noch mit Abbas getroffen. Das muss enden, forderte Kommunikationsminister Yoas Hendel nun im Interview mit dem Armeeradio. Sich mit Mahmoud Abbas in aller Öffentlichkeit zu treffen und ihn damit zu einem normalen Menschen zu machen, anstatt ganz deutlich zu sagen, dass er uns bekämpft, ist falsch. Er kämpft gegen uns, wenn er an Familien von Terroristen Gelder zahlt. Und er kämpft gegen uns, wenn er nach Deutschland geht und dort den Holocaust leugnet und behauptet, Israel habe 50 Holocausts begangen. Und auch wenn er Israel jedes Mal wieder als Apartheid-Regime bezeichnet, kämpft er gegen uns. Deswegen darf ein Treffen mit ihm nicht normalisiert und als etwas Gewolltes dargestellt werden. Bei der eigenen Bevölkerung sind die Aussagen von Mahmoud Abbas nicht umstritten. Insgesamt aber ist die Kritik am palästinensischen Präsidenten groß, kommt aus der ganzen Welt, unter anderem aus den USA, und hat das Potenzial, der palästinensischen Außenpolitik nachhaltig zu schaden. So sieht es auch der israelische Journalist und politische Kommentator Barak Ravid. Er sagte dem Radiosender 103 FM, die Aussagen gestern von Mahmoud Abbas haben den Palästinensern gewaltig geschadet. Abbas versucht, von der internationalen Staatengemeinschaft und vor allem von den USA Unterstützung zu erhalten. Aber mit dieser Aussage hat er sich selbst den Weg versperrt. Jeder weltweit, der dachte, mit diesem Mann noch irgendeinen Prozess in Gang bringen zu können, wird dies nun nicht mehr tun. Die Reaktion von Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Aussagen von Mahmoud Abbas scharf verurteilte, wird in den israelischen Medien umfassend geschildert. Breite Kritik daran, dass sich Scholz nicht unmittelbar, sondern erst später äußerte, gibt es in Israel bisher nicht.
Tim Aßmann. Vor dieser Sendung haben wir mit dem Historiker Professor Moshe Zimmermann gesprochen. Er lehrte bis zu seiner Emeritierung an der Hebräischen Universität Jerusalem. Guten Abend, Herr Professor Zimmermann.
Guten Abend, Herr Heinemann.
Professor Zimmermann, welchen Schaden hat Mahmoud Abbas in Berlin angerichtet?
Über die Hauptsache spricht man wenig. Er hat der palästinensischen Sache und dem Friedensprozess einen Bärendienst erwiesen. Das ist ja das große Problem. Jetzt können Israelis, die auf dem rechten Flügel stehen, in der Regierung, außerhalb der Regierung, betonen, wir haben immer recht gehabt, als wir gesagt haben, dass wir keinen Partner haben. Die Bestätigung ist ultimativ. Wenn jemand auf diese Art und Weise den Holocaust relativiert, wo er von 50 Holocaust spricht, ich weiß nicht, wo die 300 Millionen zu finden sind, dann ist man eben in einer Situation, wo man nicht mehr für Friedensgespräche zwischen Israel und Abbas stehen kann. Das ist das große Problem.
Warum hat Abbas ausgerechnet in Berlin die Lage der Palästinenser mit dem Holocaust verglichen?
Er hat es wahrscheinlich nicht so geplant. Also er versuchte zu betonen, dass den Palästinensern Unrecht getan wurde, dass Deutschland auf der Seite von Palästina oder der Seite der Palästinenser stehen soll, zum Beispiel mit der Forderung nach dem Status eines Staates in der UNO. Das war sein Ziel. Aber nachdem der deutsche Bundeskanzler ihn dafür gerügt hat, indirekt mindestens, dass er das Wort Apartheid in den Mund genommen hat, hat er auf diese Art reagiert. Darüber wundert man sich nicht, wenn man die Person Abbas kennt. Aber auf diese Art und Weise entstand eine große Schieflage. Statt Israel mit Recht zu kritisieren oder zum Teil mit Recht zu kritisieren wegen der Besatzung, entstand eine Diskussion um diese Frage, ist das vergleichbar mit dem Holocaust? Und in Deutschland, auf deutschem Boden, in der heutigen Situation, wo die Empfindlichkeit in Deutschland so groß ist, sprich Documenta, dann ist das ein Fehler, ein politischer Fehler. Und da kann man nur sagen, das war ein Bärendienst für die Palästinenser selbst und für diejenigen in Israel, die immer für Verhandlungen mit den Palästinensern waren.
Wie bewerten Sie, Herr Professor Zimmermann, als Historiker die Verwendung des Begriffs Apartheid, also der rassistischen Ideologie der Rassentrennung in Südafrika, bezogen auf die Besatzungspolitik der Israelis?
Wenn man auf die Westbank, also auf die besetzten Gebiete schaut, sieht man, dass dort zwei getrennte Rechtsstrukturen existieren. Ein Recht für die Israelis, die dort leben, für die Siedler, ein Recht für die Palästinenser. Das kann man auch Apartheid nennen. Klar, es ist nicht identisch mit dem Apartheid-System in Südafrika, aber das ist schon akzeptabel. Es ist ein Unterschied, ob man das Wort Apartheid in den Mund nimmt oder Holocaust. Da ist man in einer Situation, wo man sich nicht rechtfertigen kann. Auch als Palästinenser, auch als Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde.
Abbas hat inzwischen erklären lassen, er habe die Einzigartigkeit des Holocausts nicht in Frage stellen wollen. Bei dem Holocaust handle es sich um das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte. Professor Zimmermann, überzeugt Sie diese Erklärung?
Man muss sich nur den Satz anhören, den er ausgesprochen hat in der Pressekonferenz. Also dort sieht es ganz anders aus. Dort spricht er von einem Holocaust der Palästinenser. Mehr, von 50 Holocaust der Palästinenser. Dann hat er die Einzigartigkeit des Holocaust eben bestritten. Er hat schon recht, wenn er Israel dafür kritisiert, dass es ungerecht mit den Palästinensern umgeht. Es ist auch richtig, dass es Massaker gegeben hat. Übrigens ist es dank der israelischen Presse und der israelischen Öffentlichkeit, dass man diese Sache diskutiert. Und trotzdem ist der Übergang, dieser Sprung zum Begriff Holocaust etwas völlig Übertriebenes, Unberechtigtes und vor allem deswegen, weil auf diese Art und Weise die Relativierung stattfindet, die Einzigartigkeit des Holocaust 39 bis 45 eigentlich nicht anerkannt wird.
Sie haben eben gesagt, dass Abbas diesen Vergleich wahrscheinlich nicht geplant habe. Gehen Sie davon aus, das war keine geplante, keine kalkulierte Provokation?
Ich nehme an, da kann ich nur vermuten, ich nehme an, dass er es nicht geplant hat, weil eben in seiner Einführung das Wort nicht vorgefallen ist. Es kam nur als Antwort auf die Frage wegen dem Jahr 72, wegen den Olympischen Spielen, wo Palästinenser israelische Sportler überfallen haben. Er war durch diese Frage provoziert, versuchte mit einer Provokation auf diese Frage zu antworten. Ob er es so geplant hat, weiß ich nicht. Aber es scheint, dass das eher aus dem Bauch gekommen ist, aus der Hüfte, und nicht als ein Teil eines Planes, den er vorbereitet hat.
Welche Rolle spielte Abbas nach israelischen Erkenntnissen bei der Ermordung von Mitgliedern der israelischen Olympiamannschaft 1972 in Deutschland?
Darüber gibt es keine genauen Kenntnisse. Man weiß Bescheid, dass er im Voraus wusste, dass ein Attentat geplant wird. Er musste wahrscheinlich die Gelder dafür genehmigen. Dass es dazu kommt, dass am Ende die israelischen Sportler massakriert werden, das hat er wahrscheinlich nicht geplant oder hat er auch nicht gewusst. Aber involviert, indirekt war er schon. Und wahrscheinlich ist dieses Involviertsein von Abbas auch ein Grund dafür, dass er so gereizt auf diese Frage in der Pressekonferenz reagiert hat.
Mhm. Professor Zimmermann, was denken und schreiben palästinensische Historikerinnen und Historiker heute über den Holocaust?
Also ich kenne nur das, was ich aus der Literatur kenne und von meinen Studenten, die Palästinenser sind. Man versucht selbstverständlich hier den Forschungsstand zu kennen und es gibt auch Versuche zu erklären, erstens was passierte und welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Holocaust und der Entstehung des Staates Israel. Aber für die öffentliche Meinung ist der Holocaust meist eine Art von Vorwand für die Israelis oder wird es so interpretiert als Vorwand für die Israelis, mit den Palästinensern auf diese Art und Weise umzugehen. Das heißt, wir haben gelitten, die Israelis, deswegen müssen wir uns gegen alle Feinde wehren und die Feinde von heute sind die Araber. Und so versteht man es unter arabische Kollegen und auch unter palästinensische Kollegen, aber vor allem so versteht man es in der palästinensischen Öffentlichkeit.
In den 80er Jahren stritten auch deutsche Historiker über die Einzigartigkeit des Holocaust, der berühmte oder berüchtigte Historikerstreit. Was hat sich in der Geschichtswissenschaft seither verändert?
So eine Figur wie Ernst Nolte, die eigentlich diese Diskussion im Jahr 85 entfesselt hat, ist heute undenkbar. Also heute wird man so etwas nicht wagen. Aber man muss auf der anderen Seite betonen, die Diskussion, die es heute gibt, um die Einzigartigkeit des Holocaust oder noch mehr, um den Kontext, in dem man den Holocaust beobachtet, zeigt, dass man auch andere Wege hat, um den Holocaust entweder zu relativieren oder neu einzuordnen. Also wenn es unter der Rubrik Rassismus steht, dann kann man es dann sofort mit anderen Rassismen vergleichen. Und noch mehr, wenn man das jetzt im Rahmen der postkolonialen Interpretation der Geschichte interpretiert oder sich anschaut, dann unterordnet man auch den Holocaust unter dem Übertitel antikoloniale oder koloniale Machtansprüche oder koloniale Genocide und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt auch heute Umwege, um diese Einzigartigkeitsthese zu hinterfragen. Und das geschieht im Moment auch in Deutschland.
Vor dem Hintergrund dieses heiklen Themas, Herr Professor Zimmermann, wie hätte Bundeskanzler Scholz während der Pressekonferenz mit Mahmoud Abbas reagieren sollen?
Er hätte sofort reagieren sollen. Also er war schnell genug, um auf das Wort Apartheid zu reagieren. Aber er sah so aus, als wäre er nicht vorbereitet und zu vornehm oder zu zurückhaltend, um kurz vor Schluss oder nach dem Schluss der Pressekonferenz zu reagieren. Er hätte sofort reagieren müssen in dem Moment, wo das Wort Holocaust fällt. Und da gibt es kein Problem mit der Übersetzung, weil Abbas das Wort Holocaust auf Englisch gesagt hat. In dem Moment muss er hellhörig sein. Und wenn er hellhörig ist, muss er reagieren. Das hat er nicht getan und deswegen erntete er sehr viel Kritik und zu Recht so.
Ein Fehler des Bundeskanzlers.
Das hätte wahrscheinlich Herr Kohl nicht passiert.
Der israelische Historiker Professor Moshe Zimmermann von der Hebräischen Universität Jerusalem. Professor Zimmermann, danke schön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich bedanke mich, Herr Heinemann.
Immer wenn es so aussieht, als habe sich Olaf Scholz aus den Verstrickungen des Hamburger Cum-Ex-Skandals gelöst, erscheint neues belastendes Material aus den früheren Amtszeiten des heutigen Bundeskanzlers als Hamburgs erster Bürgermeister und Bundesfinanzminister. Nach Berichten des Magazins Stern und des Manager-Magazins soll Scholz bei zwei Sitzungen des Bundestagsfinanzausschusses widersprüchliche Aussagen zu seinem Treffen mit Christian Olearius von der Hamburger Warburg Bank gemacht haben. Unter Scholz' Führung hatte die Hamburger Finanzverwaltung 2016 eine Steuerrückforderung gegen die Bank in Höhe von 47 Millionen Euro zunächst verjähren lassen. Andrea Brack.
Vor wenigen Tagen noch gab sich Bundeskanzler Scholz ziemlich selbstsicher.
2,5 Jahre, unglaublich viele Anhörungen, unglaublich viele Akten haben nur ein Ergebnis gebracht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat.
Doch neue Ermittlungserkenntnisse könnten seinen Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss belasten. Die Staatsanwaltschaft Köln hat nach Recherchen von Panorama, Stern und dem Manager-Magazin auch das Postfach seiner engsten Vertrauten, der Büroleiterin im Kanzleramt Jeanette Schwamberger, durchsucht. Dabei stießen die Ermittler auf eine E-Mail aus Schwambergers Zeit als Büroleiterin im Finanzministerium, die der Staatsanwaltschaft Köln verdächtig vorkommt. In der Mail von Schwamberger an einen Mitarbeiter geht es um die Herausgabe von Schriftwechseln und Terminen von Scholz und anderen Politikern, die der Untersuchungsausschuss kurz zuvor angefordert hatte. Es sei mit Scholz zu diskutieren, wie sie diese Termine einsortieren solle, heißt es in der Mail. Das Wort einsortieren schreibt Schwamberger in Anführungszeichen. Was genau mit einsortieren gemeint ist, wird aus der Mail nicht klar. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnet den Begriff einsortieren allerdings später in einem Vermerk der Zwischenüberschrift Datenlöschung zu. Die Mail findet sich an zweiter Stelle einer Reihe auffälliger Nachrichten aus elektronischen Postfächern und Kalendereinträgen von Hamburger Finanzbeamten, Senatoren und Staatsräten. Diese Indizien und Hinweise lassen die Ermittler schlussfolgern, es gebe Hinweise auf Überlegungen zum Löschen von Daten.
Also wenn das die Annahme bzw. die Schlussfolgerung ist der Staatsanwaltschaft Köln, ist das hochalarmierend. Denn wenn so viele Indizien vorliegen, dass darüber nachgedacht wurde zu löschen, dann ist es durchaus als wahrscheinlich anzusehen, dass auch am Ende noch gelöscht wurde. Denn ich lösche doch nur, wenn ich etwas zu verbergen habe. Ansonsten brauche ich mir darüber gar keine Gedanken machen.
Sagt Richard Seelmäker, CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss. Eine Auswahl habe es nicht gegeben, schreibt das Kanzleramt auf Nachfrage von Panorama. Der Opposition ist das nicht genug.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass alle diese Sachen eigentlich erstmal verschwiegen worden sind. Und nach dem Motto, das hätte gar nichts mit dem Komplex zu tun. Aber unsere Erfahrung sagt, das hat damit was zu tun.
Sagt Untersuchungsausschussmitglied Norbert Hackbusch von der Linke. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Freitag seine Vergangenheit als Hamburger erster Bürgermeister einholen. Und die Frage, ob er eine schützende Hand über eine Privatbank hielt, die tief in kriminelle Cum-Ex-Geschäfte verstrickt war. Vielleicht wird er sich jetzt noch mehr unangenehmen Fragen stellen müssen, als bisher gedacht.
Andrea Brack. Aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Israel und die Türkei nehmen wieder vollständige diplomatische Beziehungen auf. Karin Senz.
Es sei bedeutend für die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel, dass beide Länder jetzt wieder Botschafter ernennen, so der türkische Außenminister Çavuşoğlu heute. Er betonte, dass der Sitz des türkischen Botschafters in Tel Aviv sein wird und damit nicht in der Hauptstadt Jerusalem. Und er machte klar, wir werden die Rechte Palästinas, Jerusalems und des Gazastreifens weiter verteidigen. Es ist wichtig, das auch auf Botschafterebene in Tel Aviv zu übermitteln. Der israelische Ministerpräsident Lapid spricht von einem Gewinn für Stabilität in der Region und von einer guten Nachricht für israelische Bürger mit Blick auf den wirtschaftlichen Aspekt. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel hatten 2010 einen Tiefpunkt erreicht. Damals hatte die israelische Armee ein Gaza-Solidaritätsschiff aus der Türkei gestürmt und 10 türkische Menschen an Bord getötet. Nach einer Annäherung danach kam es 2018 zu einem weiteren Rückschlag im Zuge der Gaza-Krise. Damals zogen beide Länder ihre Botschafter ab. Erster bedeutender Schritt zu einer Annäherung war der Besuch von Präsident Herzog im März in Ankara. Es war der erste eines israelischen Präsidenten in der Türkei seit 10 Jahren.
Die Explosionen auf der Krim sorgen auf der russisch besetzten Halbinsel für Unruhe. Moritz Börner.
Offenbar verlassen zehntausende russische Urlauber die Krim, nachdem es dort in den vergangenen Tagen wiederholt Explosionen gegeben hatte. Die Krim ist bei russischen Urlaubern sehr beliebt. Mehrere hunderttausend Menschen verbringen dort in diesem Sommer ihre Ferien, teilweise nur gut 100 Kilometer von den Kriegsschauplätzen im Süden der Ukraine entfernt. Doch die wiederholten Explosionen auf der Krim verunsichern die Urlauber offenbar. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums haben gestern 38.000 Menschen die Halbinsel über die Kertschbrücke verlassen, die Krim mit Russland verbindet. Videos in sozialen Netzwerken zeigen dort russische Urlauber mit ihren PKW in einer langen Warteschlange. Das ukrainische Innenministerium äußerte die Hoffnung, die heimkehrenden Menschen würden in Russland weitererzählen, dass es tatsächlich einen Krieg gibt. Morgen will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Lviv im Westen der Ukraine empfangen. Eine ganze Reihe von schwierigen Themen soll bei dem Treffen auf der Tagesordnung stehen. So wird es um die Sicherheit des von den Russen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja und um Getreideexporte über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen gehen.
Der kanadische Kardinal und Vertraute des Papstes Marc Ouellet wird in seinem Heimatland wegen sexueller Belästigung verklagt. Anne Schneider.
Eine Frau beschuldigt den heute 78-jährigen kanadischen Kurienkardinal, sie zwischen 2008 und 2010 unter anderem übergriffig berührt und wiederholt geküsst zu haben. Sie sei da Mitte 20 gewesen und habe sich von dem damaligen Erzbischof regelrecht gejagt gefühlt. Als sie das angesprochen habe, sei ihr gesagt worden, dass auch andere dieses Problem mit Ouellet hätten. Später wurde ihr geraten, einen Brief an Papst Franziskus zu schreiben. Das habe sie getan und die Info bekommen, der Papst habe jemanden beauftragt, den Vorwürfen nachzugehen. Diese Vorwürfe gegen Ouellet wurden kurz nach dem Kanada-Besuch von Papst Franziskus im Juli publik. Der Kardinal hatte 2013, als Franziskus zum Papst gewählt wurde, selbst als Anwärter auf das Amt an der Spitze der katholischen Kirche gegolten. Zudem wird Ouellet zum engeren Kreis um Papst Franziskus gerechnet und gilt als dessen Vertrauter. Marc Ouellet steht auf einer Liste mit 80 Geistlichen, denen in einer Sammelklage sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Darin erklären mehr als 100 Personen, sie seien im Erzbistum Quebec Opfer von sexuellen Übergriffen durch Kirchenvertreter geworden. Die Vorwürfe reichen zurück bis in das Jahr 1940. Die Erzdiözese Quebec hat sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick auf die Wall Street. Der Dow Jones 33.980 Punkte minus 0,5%. Der technologielastige Nasdaq gab um 1,2% nach auf 13.470 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7% ein und endete bei 4.274 Punkten. Wir schauen nach Frankfurt am Main. Der deutsche Aktienindex DAX 13.626 Punkte minus 2% und der MDAX, der mittelgroßen Börsentitel, 27.543 Punkte, ebenfalls minus 2%. Claudia Wehle.
Inflationssorgen machen die Runde. In Großbritannien sind die Verbraucherpreise so stark gestiegen wie seit 1982 nicht mehr. In anderen Ländern ein ähnliches Bild. Die Notenbanken reagieren. Sie lassen die Zinsen nach oben gehen, um diesem Trend etwas entgegenzusetzen. Doch auch das hat Folgen. Das Bauen, Investieren und Kredite aufnehmen, alles wird teurer. Viele hier an der Börse fürchten nun, dass sich das dämpfend auf die wirtschaftliche Erholung auswirken wird. Noch können sich viele Industriekonzerne nicht über mangelnde Bestellungen beklagen. Ihre Auftragsbücher sind voll. Viele Unternehmen haben sogar Probleme, alles abzuarbeiten. Schaut man aber etwas genauer hin, wird schnell klar, oft fehlen wichtige Teile, um die halbfertigen Produkte fertigzustellen. Rohstoffe sind knapp und teuer. Und dass die Chinesen an ihrer Null-Covid-Strategie festhalten, macht die Sache nicht einfacher. Denn in China werden zur Eindämmung der Pandemie immer wieder ganze Städte in den Lockdown geschickt. Die Menschen dort können nicht arbeiten, sie können nicht in den Geschäften einkaufen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass China ein wichtiger Handelspartner ist. Einige Unternehmen haben sich in die Geschäftsbücher schauen lassen. Der Hamburger Hafen konnte beim Containerumschlag leicht zulegen. Kontrastprogramm dazu. Uniper, der Gaskonzern, schreibt Milliardenverluste. Weil russische Gaslieferungen ausfallen, muss der Konzern andernorts Gas teuer einkaufen, um seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Der DAX beendet den Handel deutlich im Minus, gibt 2% nach, steht jetzt bei 13.626 Punkten.
Claudia Werde. 2,4 Cent beträgt die Gasumlage pro Kilowattstunde. Nach dem Willen der EU-Kommission plus Mehrwertsteuer. Dem Versuch der Bundesregierung, die Steuer zu umgehen, erteilte Brüssel eine Absage. Weitgehend Einigkeit besteht bei den Regierungs- und der wichtigsten Oppositionsfraktion, dass der Staat diese Einnahmen den Bürgerinnen und Bürgern erstatten solle. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Jörg Münchenberg über Thema und Variation.
Die Bundesregierung bleibt dabei. Die Bürger sollen bei der geplanten Gasumlage zur Stützung der Importeure von russischem Gas nicht noch zusätzlich durch die Erhebung der Mehrwertsteuer belastet werden. Nachdem EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in einem Brief an Finanzminister Christian Lindner, FDP, der diesem Programm vorlegt, heute auch offiziell eine komplette Streichung der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage zurückgewiesen hat. Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Das Ziel der Bundesregierung ist es schon, die Gasumlage so zu gestalten, dass der Mehrwertsteueranteil, der da draufkommt, aufgrund der Bestimmungen nicht hart zu Buche schlägt.
Denn dies hätte für die Verbraucher gravierende Folgen. Allein die Umlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde würde für einen Vier-Personen-Haushalt bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Mehrkosten von 484 Euro bedeuten. Mit Mehrwertsteuer wären es 576 Euro. Doch wie nun eine Zusatzbelastung verhindert werden soll, ließ Hebestreit auch heute offen. Nur so viel.
Der Bundeskanzler hat gestern gesagt, dass die Gasumlage so rechtzeitig, auch was die Entlastung angeht, geklärt sein wird. Der Umgang damit, dass auch alle wissen bis zum 1. Oktober, was auf sie zukommt.
In jedem Fall muss eine Lösung mit europäischem Recht vereinbar sein, weshalb es Vorschläge aus der Ampelkoalition gibt, den Mehrwertsteuersatz so weit wie möglich abzusenken. Das Mindestmaß von 5% solle genutzt werden, sagte etwa der grünen Wirtschaftspolitiker Dieter Janacek. In seinem Schreiben an Finanzminister Lindner empfiehlt EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni gleich mehrere Optionen zum Umgang mit dem Mehrwertsteuerproblem. Demnach könnte die Regierung die zusätzlichen Umsatzsteuereinnahmen direkt an die Haushalte zurückgeben. Möglich sei auch eine Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf 5% oder eine Reduzierung der Gasumlage. Letzteres hatte auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vorgeschlagen, aber aus der Ampel Widerspruch bekommen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr im Deutschlandfunk.
Hier aber entsteht eine Einnahme an den Staat. Der Staat will das gar nicht haben, sondern es geht darum, die Gaskunden, dass es da untereinander einen Ausgleich gibt. Insofern hat Alexander Dobrindt den Vorschlag noch nicht ganz zu Ende gedacht.
Unklar bleibt unterdessen, wie die Ampel die Bürger angesichts der gestiegenen Energiepreise zusätzlich entlasten will. Die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, hat vorgeschlagen, das geplante Bürgergeld, aber auch Wohn- und Kindergeld zu erhöhen, und zwar schon im Herbst. Bei der FDP klingt das jedoch ganz anders.
Natürlich wird der Staat nicht vollständig die Inflation ausgleichen können, denn der tut das ja mit Einnahmen, die er vorher von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bekommen hat. Und die dürfen wir eben auch nicht über Gebühr belasten.
Noch also zeichnet sich kein Kompromiss über die Details für ein weiteres Entlastungspaket ab. Gestern hatte der Bundeskanzler immerhin angekündigt, dass die Ampel jetzt schnell über weitere Maßnahmen entscheiden wolle.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Behörden schätzen, dass inzwischen rund 36 Tonnen toter Fische aus der Oder gezogen wurden. Die Zahl stammt vom Bundesumweltministerium unter Berufung auf Helferinnen und Helfer sowie Mitarbeiter der Landkreise in Brandenburg. Die Ursache hingegen ist nach wie vor unklar. Tobias Hausdorf.
Wer heute gehofft hat, bei der extra einberufenen Pressekonferenz des Landeslabors Berlin-Brandenburg neue Ergebnisse, gar Gifte genannt zu bekommen, die für das Fischsterben verantwortlich sein könnten, wurde vom Direktor Mike Neumann enttäuscht. Stattdessen ging es um Verfahren, Methodik und Abläufe. Neumann erklärte, warum das Labor eben seine Zeit braucht.
Wir arbeiten im hoheitlichen Auftrag, das heißt alles, was an Ergebnissen und Parametern von uns übermittelt wird, an die Auftraggeber, muss letztlich gerichtsfest sein. Das kann auch dazu führen, dass wir bestimmte Parameter und Ergebnisse, wenn wir möglicherweise Auffälligkeiten sehen, absichern müssen mit Zweituntersuchungen.
Alle Abteilungen seien im Einsatz, betonte er. Viele Stoffe wie Methylen haben sie bereits ausschließen können. Die Theorie einer starken Algenblüte und die aktuell vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei identifizierte giftige Algenart wollte er auf RBB-Anfrage nicht kommentieren. Andere Experten sind auskunftsfreudiger. Wolf von Tümpling vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sagte gestern, eine Algenblüte sei wahrscheinlich.
Eine Algenblüte ist immer damit verbunden, dass wir sozusagen höhere Sauerstoffkonzentrationen im Gewässer haben, weil die Algen, ähnlich wie Pflanzen, so wie Sonnenschein da ist und Licht da ist, Sauerstoff produzieren und den in ihr umgebendes Wasser abgeben.
Photosynthese also. Das erklärt die Schwankung des Sauerstoffgehalts von Tag und Nacht. Das zeigen auch die Daten vom Oder-Messpunkt in Frankfurt. Werte wie der Sauerstoffgehalt, Chlorophyll und pH-Wert schießen um den 7. August nach oben. Die elektrische Leitfähigkeit, die im Zusammenhang mit der Salzkonzentration liegt, schon früher, am 1. August. Eventuell ein Hinweis darauf, dass Schadstoffe in die Oder geleitet wurden?
Dieser Salzgehalt ist derartig angesprungen, dass das eigentlich keine natürliche Ursache sein kann. Wo soll das Salz natürlicherweise hergekommen sein?
Sagt von Tümpling. Fazit: Die Ursache für das Fischsterben bleibt unklar. Vom Landeslabor gibt es keine neuen Erkenntnisse. Die Zuständigkeit dafür läge beim Auftraggeber, also dem Brandenburger Umweltministerium. Fraglich ist, warum dieses tagelang nicht auf den schnellen Anstieg der Salzkonzentration reagiert, sondern weiter beobachtet hat. Die Daten vom Messpunkt Frankfurt kann nicht nur die Behörde einsehen, sie sind öffentlich auf der Webseite. Für neue Laborergebnisse würden sich das Oder-Anrainer und Fischer auch wünschen.
Tobias Hausdorff. Dass Liz Cheney ihren Sitz im US-Repräsentantenhaus nicht verteidigen würde, hatte sich angedeutet. Denn Donald Trump verfolgt alle in der Republikanischen Partei, die seine Lügen von der gestohlenen Wahl nicht wiederholen. Dazu war Liz Cheney nicht bereit. Mehr noch, die Politikerin möchte aufklären, welche Rolle der ehemalige Präsident bei der Erstürmung des Kapitols im Februar 2021 spielte. Und so siegte bei der Nominierung in Wyoming eine Kandidatin, die den Trump-Sprech bereitwillig liefert. Katrin Brandt.
We have examples here from Harriet Hageman, who is running against Liz Cheney.
Wer in Wyoming lebt, wie Karen Meister-Emrick, hat in den vergangenen Monaten viel Post bekommen. Vor allem bunt bedruckte Karten. Harriet Hageman, zu 100% von Donald J. Trump unterstützt, stand auf einer dieser Karten. Oder wählen Sie Liz Cheney, um Wyoming und die Verfassung zu verteidigen. Genau das hat Karen Meister-Emrick, eine überzeugte Republikanerin aus Cheyenne, Wyoming, getan. Unsere Wahlen waren nicht manipuliert. Diese große Lüge muss hinterfragt werden. Und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht jemanden wählen, die das unterstützt. Es hat nichts genützt. Im Cowboy-Staat mit seinen weniger als 600.000 Einwohnern hat Liz Cheney verloren und Harriet Hageman gewonnen. Hageman, die von Trump unterstützte Anwältin, sagt von sich, sie sei eine sehr starke Amerika-Zuerst-Person.
I am a very strong America-First person.
Harriet Hageman verbreitet Trumps Lüge von der gestohlenen Wahl. Liz Cheney wiederum hat geschworen, ich werde alles tun, damit Donald Trump nie wieder in die Nähe des Oval Office kommt. Cheney ist Stimme und Gesicht des Ausschusses, der den Sturm aufs Kapitol untersucht. Im Wahlkampf hat sie 15 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt, viel mehr als Hageman. Das Geld floss von überall aus den USA. Aber womöglich hat diese Unterstützung von außen ihr sogar geschadet. In Wyoming lässt man sich nicht gerne reinreden. Außer von Donald Trump. Es sei Zeit, dass Wyoming endlich eine Abgeordnete bekomme, die Amerika wieder an erste Stelle setzen wolle, hatte Trump im Wahlkampf gesagt. Cheneys Fall zeigt, wie groß seine Macht weiterhin ist. 10 Republikanerinnen und Republikaner hatten im Abgeordnetenhaus dafür gestimmt, Trump nach dem 6. Januar aus dem Amt zu werfen. Nur 2 von ihnen schafften es, ihre Vorwahlen zu gewinnen. 4 weitere entschieden sich dafür, gar nicht erst anzutreten, darunter Adam Kinzinger, der mit Cheney zusammen im Ausschuss sitzt. Und 4, darunter Cheney, scheiterten gegen von Trump unterstützte Kandidaten. Wenigstens so wichtig ist, was bei den Vorwahlen in den anderen politischen Ämtern passiert, bei den Gouverneuren, ihren Stellvertretern, Innenministern und Generalstaatsanwälten, bei denen, die den Ablauf der nächsten Wahl sichern müssen. Auch unter ihnen verbreiten viele die Lüge von der gestohlenen Wahl 2020 und viele von ihnen waren bei den Vorwahlen erfolgreich. In den 5 besonders umkämpften Staaten, wie etwa Pennsylvania oder Arizona, haben sie sich, laut Washington Post, sogar mehrheitlich durchgesetzt. Wählen gehen, Stimmen auszählen und Sieger ermitteln, das wird in den USA zunehmend schwierig.
Katrin Brandt. Auch die Abstimmung über die Nominierung in Alaska wurde landesweit aufmerksam verfolgt. Dort bewarb sich für die Republikaner unter anderem die frühere Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin um einen Sitz im Repräsentantenhaus. Vorläufig erfolgreich, wie auch eine Widersacherin des mächtigen Strippenziehers. Florian Mayer.
Trump-Kritikerin Lisa Murkowski konnte sich im US-Bundesstaat Alaska als eine von zwei republikanischen Kandidatinnen bei den Vorwahlen um einen Sitz im Senat durchsetzen. Sie wird damit bei den Zwischenwahlen im November gegen ihre Parteikollegin Kelly Chewbacca antreten. Wer die anderen beiden Kandidaten bei der Senatswahl in Alaska sein werden, steht aktuell noch nicht fest. Murkowski gehört zu den 7 republikanischen Senatsmitgliedern, die nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 für ein Amtsenthebungsverfahren des damaligen Präsidenten Trump gestimmt hatten. Trump bezeichnete Murkowski im Vorwahlkampf als eine der schlimmsten und unterstützte ihre Konkurrentin Chewbacca. Bei den Vorwahlen zum Repräsentantenhaus machten die Republikanerin Sarah Palin, ihr Parteikollege Nick Begich und die Demokratin Mary Peltola das Rennen. Der 4. Kandidat wird noch ermittelt. Palin, einst erfolglos für das Amt der US-Vizepräsidentin 2008 nominiert, ist damit auf dem Weg zurück zu einer politischen Karriere. Die Ex-Gouverneurin von Alaska sorgte lange Zeit vor Trump mit einer ähnlich rechtskonservativen, populistischen Politik für Aufsehen und gilt unter Republikanern immer noch als beliebt.
Florian Mayer. Der Bundeswehreinsatz in Mali steht auf der Kippe. Nach dem hastigen Abzug in Afghanistan entwickelt sich die Mission im Sahel möglicherweise zum nächsten Problem für die Bundeswehr und für die Bundesregierung. Zumal das Regime in Bamako die Zusammenarbeit mit Russland offenbar verstärkt. Kai Küstner.
Die Staubwolke ist aus der Ferne gut zu erkennen. Ein Auto rast auf einem Feldweg in hohem Tempo auf eine Stellung der Bundeswehr zu, reagiert auch auf Warnschüsse nicht.
Rakete Bravo, Feindmeldung, Feindmeldung.
Doch die Truppe ist vorbereitet, schaltet das mit einem Sprengsatz beladene Fahrzeug rechtzeitig aus.
Vermutlich Suicide Vehicle born. Vernichtet.
Das alles war nur ein Übungsszenario, durchgespielt in der Heidelandschaft Sachsen-Anhalts, im Gefechtsübungszentrum Gardelegen, wo die Soldatinnen und Soldaten den letzten Schliff für den Einsatz in Mali bekommen.
Das bereitet natürlich vor auf etwas, was hoffentlich nie passiert,
fand Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, als sie Mitte Juli das Heeresausbildungszentrum besuchte. Doch nun lautet die Frage, wie lange wird diese Vorbereitung auf Mali überhaupt noch nötig sein? Deutet nicht doch zu viel mittlerweile auf einen Abzug aus dem Sahelstaat hin? Die Kette an Demütigungen, die Malis Militärjunta den Deutschen und der UN-Mission MINUSMA zugefügt hat, ist jedenfalls lang. Schon länger lässt sich die malische Regierung im Kampf gegen die Dschihadisten ausgerechnet von Moskau mit Personal und Material helfen. Jetzt wurden mutmaßlich neue russische Kräfte gesichtet. Und zwar brisanterweise am Flughafen Gao und damit in unmittelbarer Nähe des Camps, in dem auch die Bundeswehr stationiert ist. Die Bundesregierung fordert Aufklärung.
Weil das eine Entwicklung ist, die das Missionsumfeld verändert,
bekräftigt der Sprecher des Auswärtigen Amtes Christopher Burger. Auch sei am Flughafen Gao, bestätigt nun die Sprecherin des Verteidigungsministeriums Christina Ruzzi, ein Bodenkampfflugzeug vom Typ L-39 eingetroffen.
Und da kann es sich möglicherweise um ein Flugzeug handeln, was von der Russischen Föderation an Mali übergeben wurde.
Hinzu kommt, seit die malischen Militärs der Bundeswehr am vergangenen Freitag das Einfliegen von dringend benötigten Verstärkungskräften verwehrten, ist der deutsche Einsatz bis auf Weiteres ausgesetzt. Klar ist, eine endgültige Entscheidung über Bleiben oder Abziehen hat die Bundesregierung noch nicht getroffen. Laut Auswärtigem Amt jedenfalls vermittelt die malische Regierung in Gesprächen bislang den Eindruck, dass die Deutschen im Land weiter willkommen seien. Diese UN-Mission ist nach wie vor sinnvoll, aber sie kann ohne die Unterstützung der malischen Regierung nicht funktionieren. Daher verhandeln wir sehr geduldig, auch wenn das Militärregime es uns nicht immer einfach macht, sagt ein hochrangiger Diplomat dem ARD-Hauptstadtstudio. Wer sich im zweiten für diesen Einsatz verantwortlichen Ministerium umhört, dem von Christine Lambrecht geführten Verteidigungsressort, bekommt jedoch eine deutlich skeptischere Einschätzung der Lage zu hören. Was den CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte zu der Einschätzung gelangen lässt:
Es gibt zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium offensichtlich keine abgestimmte Mali-Strategie, geschweige denn eine abgestimmte Sahel-Strategie.
Einig ist man sich in beiden Ministerien sowie bei der Union immerhin in einem Punkt: Ist die Sicherheit der Bundeswehr nicht mehr gewährleistet, muss Schluss sein. So jedoch steckt Berlin in einem Dilemma. Die Lageverschlechterung in Mali ist schwer zu leugnen. Die Risiken im Falle eines Abzugs sind es aber auch. Es hätte durchaus negative Folgen, wenn wir unser Engagement vorzeitig beenden. Unter anderem würde das bedeuten, dass der Einfluss Russlands in Mali weiter zunimmt, warnt der hochrangige Diplomat aus dem Auswärtigen Amt. Dass Moskau eine Lücke, die der Westen im Sahel möglicherweise reißt, nur zu gerne füllen würde, hatte Russlands Präsident Putin bereits hinlänglich zu verstehen gegeben.
Kai Küstner. Jan Altmann aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Donnerstag zusammengestellt, gesprochen von Anja Gavlik.
Palästinenserpräsident Abbas hat bei seinem Besuch in Berlin mit seinem Holocaust-Vergleich für Empörung gesorgt. Die Tageszeitung fragt: Ist Mahmoud Abbas noch zurechnungsfähig? Mit seiner absurden Behauptung zu den 50 Holocausts, die Israel an den PalästinenserInnen begangen haben soll, weckt der Palästinenserpräsident, der flott auf die 90 zugeht, den Verdacht, dass das nicht der Fall ist. Hätte er doch wissen müssen, dass eine solche Gleichsetzung in Deutschland nicht gut ankommt. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet, das kann ein deutscher Kanzler nicht unwidersprochen stehen lassen. Die nachträgliche Erklärung von Scholz ist als Schadensbegrenzung anzuerkennen. In der entscheidenden Situation allerdings fehlte ihm die Geistesgegenwart zum sofortigen Widerspruch. Auch der Regierungssprecher reagierte unglücklich, indem er die Pressekonferenz vorschnell abbrach. Ähnlich äußert sich die Westdeutsche Zeitung aus Krefeld. Tatsächlich ist aus der deutschen Geschichte heraus des Kanzlers Schweigen nicht hinnehmbar. Den Takt hatte zuletzt seine Vorgängerin Angela Merkel vorgegeben, als sie Deutschland eingravierte, Israels Sicherheit gehöre zur deutschen Staatsräson. Scholz hat im falschen Moment falsch reagiert und verstärkt damit den Eindruck, dass ihm der überzeugende Auftritt grundsätzlich eher nicht gelingt. Die Leipziger Volkszeitung meint: Billig bliebe die Empörung, wenn sie ohne Konsequenzen bleibt. Stattdessen müssen wir erneut über unseren Umgang mit Staatenlenkern debattieren, die alle Grenzen überschreiten, die für uns gelten. Wir müssen noch bewusster, wie es sich ja auch schon bei Russland und China gezeigt hat, den Rahmen für unsere diplomatischen Kontakte setzen. In der Debatte um die Energieversorgung schreibt der frühere EU-Kommissar Oettinger in einem Gastbeitrag für den Berliner Tagesspiegel: Die EU muss jetzt und künftig auf viel mehr Energielieferanten als in der Vergangenheit setzen, um nie wieder, wie im Fall Russlands, allein von einem Land abhängig zu sein. Darüber hinaus muss eine echte Energieunion aber auch im Inneren zu einem voll funktionierenden Markt ausgebaut werden. Dazu gehören leistungsfähige Transportwege zwischen den Mitgliedstaaten. Und die Wochenzeitung Der Freitag spricht dagegen von einem innerdeutschen Lösungsansatz. Die Forderung nach Vergesellschaftung, das heißt der öffentlichen und demokratischen Kontrolle von Energieunternehmen, Wohnkonzernen, Wasserwerken oder dem Nah- und Fernverkehr, ist keine hohle Phrase von sozialistischen Spinnern. Sie ist die einzige Möglichkeit, in Krisen und Normalzeiten die Kontrolle über die gerechte Verteilung, den Preis und die sinnvolle Nutzung von Ressourcen zu erreichen.
Anja Gavlik mit den Pressestimmen, die Jan Altmann zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen jetzt die Deutschland- und die Europa-Hymne, Nachrichten, unser Kulturmagazin Fazit und die Radionacht mit Aglaya Dane. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.